der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Schön, dass ihr da seid. Hi Sarah.
Hallo Thea, hallo zusammen. Die ersten 3 Sekunden sind ja entscheidend, deswegen haben wir beschlossen, dass Thea jetzt einfach immer Hallo sagt, damit niemand abschaltet. Das ist wie bei Reels auf Instagram.
Ja gut, aber die ersten 3 Sekunden sind ja nicht deine oder meine Stimme, sondern unser Intro.
Was ich ja liebe und du ja nicht, da haben wir ja gerade kurz vorher.
Ich finde es zu lang. Was sagt ihr denn? Wie findet ihr unser Intro?
Ja, gebt uns mal Feedback.
Ja, genau.
Schreibt uns entweder auf Instagram oder per E-Mail. podcast@vemission.org. Uns würde wirklich interessieren, wie findet ihr unser Jingle? Seid ihr eher bei Sarah oder seid ihr eher bei Thea? Ich kann doch so eine Abstimmung machen bei Instagram mal. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Team Sarah oder Team Thea?
Bisher habe meistens ich gewonnen, aber wir werden sehen.
Wir werden sehen. Es geht ja auch nicht um Gewinn, sage ich meinen Kindern auch immer.
Doch,
es geht nicht immer nur um Gewinn.
Das ist so schlimm, ne? Immer wenn irgendwie ein Spiel angekündigt wird, dann merke ich, ich bin ja so extrem competitive, ne? Mhm. Und ich will das ja nicht sein, weil ich finde, das gehört sich nicht.
Richtig, ist schäbig.
Ist schäbig.
So wie Neid.
Aber es ist richtig, also es ist richtig schlimm bei mir. Es kommt dann so eine Persönlichkeit von mir hervor, die ich nicht sein will. Ich werde dann so richtig, ja.
Okay, ich sage jetzt nicht, welche Persönlichkeit ich manchmal bin, die ich nicht sein möchte. Das ist nicht das Thema von heute.
Könnt ihr auch raten.
Wir wollen aber jetzt schon auf die nächste Folge hinweisen. Das wird nämlich die grandiose Folge mit Ricarda Lang live auf dem Kirchentag am 2. Mai um 15 Uhr auf der Podcastbühne Messe Hannover. Es geht um das Patriarchat und Politik. Und die Folge wird am 15. Mai dann erscheinen.
Mhm.
Genau.
Also wenn ihr nicht auf dem Kirchentag seid und nicht bei uns sein könnt, dann könnt ihr die Folge auch nachhören.
Yes, jo, weil die Halle, die wird ja massig überfüllt sein. Ne? Also
und es sind ja nicht alle unsere HörerInnen auf dem Kirchentag.
Das stimmt.
Aber viele von euch hoffentlich. Dann sehen wir uns ja am Freitag.
Yes. Und to be honest, die Leute werden ja wegen Ricarda Lang da sein und nicht nur wegen uns.
Vielleicht auch ein paar für uns.
Also, Kirchentag, da sind wir schon beim Thema. Die Folge erscheint am 1. Mai, das ist der Donnerstag des Kirchentages.
Da sind wir in Hannover.
Der hat quasi gestern gestartet, wenn ihr diese Folge direkt am Erscheinungsdatum hört. Und Thea, steigen wir doch mal ein mit dem Kirchentag, bevor wir zu unserem Thema digitaler Kolonialismus kommen. Da kommen wir gleich zu. Erstmal kurz Kirchentag. Auf welche Veranstaltung, bei der du nicht selber beteiligt bist, freust du dich am meisten? Hast du überhaupt Zeit dazu, irgendwo hinzugehen?
Ja, doch. Ich habe jeden Tag etwas, aber mein Programm ist nicht so vollgepackt wie jetzt deins. Also ich habe an den jeweiligen Tagen immer auch ein bisschen Zeit, mir was anderes anzugucken. Ich freue mich auf die Bibelarbeit von Marian Edgar Budd aus den USA. Das war die Bischöfin, die bei der Amtseinführung von Donald Trump diese fantastische Predigt gehalten hat beim Gottesdienst. Und da freue ich mich richtig drauf, sie zu hören und auch von einer Person zu hören, die in einem politischen Klima auch tätig ist, die was ganz anders ist als bei uns. Und ich glaube, sie ist eine sehr inspirierende Person. Das ist, glaube ich, am Samstag.
Ah ja, schön. Bei mir rief der Kirchentag ja heute an. Ich denke, ich darf sowas hier erzählen. Ich bin im Präsidium. Und da rief mich das Generalsekretariat heute an. Mhm. Also Tag der Aufnahme ist Dienstag, der 29. April.
Mhm.
Und morgen startet der Kirchentag. Ja. Und dann riefen sie an und sagten, ja, Frau Wetscherer, hätten Sie morgen Nachmittag eventuell Zeit, nur kurz um Bundespräsident? Und ich, bum, 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 mein Herz. AD.
Auch schön.
Christian Wulff. Wow.
Auch schön.
Es
ist nicht Frava, aber wir freuen uns trotzdem.
Frava ist Theas Abkürzung für Frank-Walter Steinmeier. Ja, für alle, die es nicht
dachte, wissen. Das wisst ihr schon.
Wir sind hier nicht alleine im Büro, wir nehmen auf.
Ah, verstehe.
Jedenfalls darf ich Christian Wulff, Bundespräsident AD, ich weiß gar nicht, wie spricht man ihn an, sag ich.
Herr Wulff.
Herr Wulff oder Herr Bundespräsident AD, will man so angesprochen werden. Na, jedenfalls darf ich ihn morgen vom Auto abholen und zu seinem Platz bringen zum Gottesdienst. Weil wir, du und ich, meine Liebe, sitzen vermutlich auch bei ihm in der Nähe, weil wir haben ja Sitzplätze und dann, damit er weiß, wo er hinkommt und so. Und du hast mich gerade, bevor wir aufgenommen haben, hast du mich angeguckt, als ob ich die Praktikantin des Kirchentages wäre und sowas machen müsste. Das dürfen very important people machen, so wie ich, die im Präsidium sind.
Ja, okay. Ich wüsste ja überhaupt nicht. Nee, ich glaube, dass mein Problem ist, ich wüsste überhaupt nicht, was ich mit dem sprechen soll in diesen 2 Minuten vom Auto bis zum Sitzplatz. Da muss ich ja irgendwie Smalltalk mit ihm halten. Was für Smalltalk?
Oder Deep Talk.
Smalltalk oder Deep Talk hält man mit einem Bundespräsidenten AD?
Ich werde
Können wir über das Wetter reden?
ChatGPT fragen.
Aha, da sprichst
wir
du ja
Thema
schon mal.
Sind.
Aber das greifst du schon mal vor. Genau, vielleicht habt ihr ja schon den Titel gelesen von der heutigen Folge. Aber wir wollen doch erstmal noch beim Kirchentag kurz bleiben. Wir haben so ein paar Entweder-Oder-Fragen.
Darf ich noch sagen, was meine Lieblingsveranstaltung ist?
Ach so, Verzeihung. Ja,
unbedingt, das wollt ihr doch auch wissen, oder? Also eigentlich habe ich ja nicht so viel Zeit. Ich habe nur mein einziger freier Zeitslot. Ist Freitagabend auf dem Kirchentag. Und da habe ich mir jetzt gedacht, warum nicht auf 2 Hochzeiten gleichzeitig tanzen, ja? Also tanzen auf jeden Fall bei Max und Joy, alles Liebe, Großkonzert auf dem Platz der Menschenrechte. Weißt du?
Ich bin ja nicht in Deutschland aufgewachsen.
Ja, ich weiß.
Und deswegen fehlt mir das so ein bisschen, so dieser Bezug zu diesem Teil deiner Jugend.
Also es gab ja 2 bis 3 schwarze Menschen im Fernsehen in Deutschland, die schwarz waren, als ich Teenager war, ja, oder vielleicht 5, ja.
Tic-Tac-Toe,
dann war Arabella Kiesbauer, so haben mich die Nachbarsjungs immer früher genannt und mir hinterher geschrien, um mich zu mobben eigentlich. Und dann gab es eben Joy und Max, ja, auch noch ein Liebespaar, ja, also Joy Denalani und Max Herre, Freundeskreis, ANNA, immer wenn es regnet und so weiter, ja. Aber das Lied, was die beiden rausgebracht haben, nur mit dir, ja, also es ist, oh Gott. Und das war so, weißt du, ich war 14, war das erste Mal verliebt auf der Jugendfreizeit und so, ne? Er hieß Andreas, ja, und er, muss ich das jetzt hier sagen? Naja, egal.
Andreas, falls du dich angesprochen fühlst.
Andreas, wenn du das hier hörst, unsere gemeinsame Zeit früher zu Freundeskreis war das schön und romantisch. Egal, jedenfalls, war das so.
Hunderte Andreas in unserer Hörerschaft sind jetzt gerade so, bin ich gemeint?
Naja, ich hoffe, Andreas kann sich noch an mich erinnern. Egal.
Das war die wie aussah wie Arabella
Kiesbauer. Ich habe jetzt sogar den echten Namen gesagt. Jetzt werde ich schon fast rot hier. Also egal. Ich habe mir keinen Namen ausgedacht.
Sind da immer noch Gefühle vielleicht für Andreas?
Nein.
Okay.
Also, jedenfalls, so, es erinnert so an diese Jugend, weißt du? Und das ist so, wow. Ich hatte eine schöne Jugend. Also mit Andreas ging es nicht schön aus, aber
okay. Aber ihr hattet also wirklich auch eine gemeinsame Zeit.
Kommen wir zu Entweder-Oder-Fragen zum Kirchentag.
Okay, alles klar.
Da habe ich mich jetzt so in Rage geredet mit Joy und Max und all meinen Jugenderinnerungen, die ich mit ihnen habe. Und habe ganz vergessen, die 2. Hochzeit quasi zu erwähnen an dem Abend. Denn ich gehe ja nicht nur zum Konzert, sondern ich gehe halb zum Konzert, um dann pünktlich bei der Lesung von Julia Schönbeck und Lena Müller zu sein zum Buch Nicht ohne uns. Ein Buch, was sich mit Ableismus und Kirche auseinandersetzt, was ich gelesen habe, sehr, sehr schätze, euch allen empfehlen kann. Auch die Lesung, die es geben wird auf dem Kirchentag, da freue ich mich ganz besonders drauf.
Soll ich anfangen?
Unbedingt.
Würdest du lieber in der Turnhalle oder im Klassenraum übernachten?
Klassenraum safe. Ich finde Turnhalle
absolut
so sehr nach Schweiß.
Turnhalle, nein, einfach auch, wie groß der Raum ist. Da sind ja viel mehr Menschen, auch viel so. Und in einem Klassenraum hast du das Gefühl, da ist die Gruppe ein bisschen begrenzter.
Ja, wobei Turnhalle, da ist dann auch mehr Luft nach oben, so, weißt du? Also Klassenraum kann dicker, aber ich entscheide mich trotzdem für
Turnhalle. Aber im Klassenraum kannst du auch Fenster aufmachen und so. Und im Turnraum, in der Turnhalle habe ich auch so ein bisschen, das hat auch was von Naturkatastrophe.
Da ist aber die Dusche näher. Naja, ich nehme trotzdem Klassenraum. Nimmst du eher Camping oder Privatunterkunft?
Definitiv Privatunterkunft.
Ja?
Absolut.
Nee.
Obwohl ich Smalltalk schwierig finde,
ja.
Aber es ist nichts und niemand auf der Welt wird mich jemals wieder zwingen können, auf einer Isomatte zu schlafen in einem Zelt.
Ach so, ich habe jetzt eher so an VW-Bulli gedacht.
Ach so, ja, VW-Bulli natürlich.
was wir beide
wenn ich spät abends nach ja, sorry, also an Camping denke ich an ein Zelt.
Auf keinen Fall, das meinte ich nicht damit. Ich meine, ich habe zwar keinen VW-Bulli, aber ich stelle mir das so vor.
So ein Campervan.
Oh wow, ich
weißt du,
davon.
So einen umgebauten Transporter. Ja, sowas, Traum, sofort.
Ja.
Weil dann komme ich spät abends nach Hause und muss mit niemandem sprechen.
Außer mit mir, weil ich würde ja auch in deinem Campervan dann liegen, ne?
Ach so, das ich dachte, ich habe meinen eigenen Campervan.
Nein, nein, ich bin dabei. Du schläfst doch nicht ganz allein im Campervan.
Doch, nein. Ich liebe es, allein zu sein.
Okay, lieber Bibelzitat auf dem T-Shirt oder Kirchentagsschal plus Stachel- und Herzsticker auf der Stirn.
Letzteres.
Ich auch. Also Bibelzitat-T-Shirts geht gar nicht.
Also, wenn es gut gemacht ist und wenn es ein gutes Zitat ist, okay. Aber, also Stachel- und Herzsticker auf der Stirn. Auf der Stirn?
Auf der Stirn.
Auf der Stirn, mein Dirn. Auf der Stirn, mein Dirn. Ja, finde ich irgendwie auch wieder cool. Das hat was. Lieber einen Tag lang als Martin Luther verkleidet oder als Spaghetti-Monster auf dem Kirchentag rumlaufen. Was ist ein Spaghetti-Monster?
Ein Spaghetti-Monster.
Was ist ein Spaghetti-Monster? Ich kenne das nicht.
Ganz ehrlich, ich habe ChatGPT.
Ich habe mir diese Fragen angeguckt.
Warte mal, weil ich dachte, du kannst mir das heute erklären, weil ich habe ChatGPT gefragt nach Entweder-Oder-Fragen und bei dem Spaghetti-Monster.
Oh Gott.
Also bei Spaghetti-Monster stand dann bei ChatGPT in Klammern dahinter Satire. Okay. Und ich dachte, du kannst
das
mir sowas erklären.
Das dachte ich mir schon, dass das nicht ganz ernst gemeint ist mit Spaghetti-Monster.
Also Spaghetti-Monster ist ein Synonym für von AtheistInnen erfunden, weil es so ein bisschen Ersatzreligion-mäßig, also es parodiert quasi darauf, dass das Spaghetti-Gottheit, dass es halt eigentlich gar keinen Gott gibt, so. Also deswegen ist es ja so brisant auf dem Kirchentag. Entweder du bist, boah, Martin Luther oder du bist eigentlich das Gegenteil, ja? Da bist du das Spaghetti-Monster.
Und was würdest du machen? Martin Luther oder Spaghetti-Monster?
Nee, ich würde nicht Martin Luther nehmen und in der Hoffnung, dass nicht so viele Leute Spaghetti-Monster kennen, einfach Spaghetti-Monster.
Ich würde auch sagen, das checkt dann keiner und alle denken dann irgendwie, oh, Sarah dachte wohl, dass jetzt Karneval ist oder so.
Genau, und oder halt alle Leute, die jetzt gerade hören, denken sich, oh, Thea, Sarah, ihr wisst doch wirklich gar nichts wisst ihr. Mm. So, also, lieber auf dem Podium mit PolitikerInnen streiten oder im Abschlussgottesdienst mitwirken?
Abschlussgottesdienst.
Ich auch, ganz, also ich.
Also Podien einfach auch. Nur, Podien finde ich, also erstens bin ich ultra nervös und zweitens, bei dem Abschlussgottesdienst wäre ich auch ultra nervös, aber da kann ich ja einfach ablesen. Und das beruhigt mich eher.
Ja, und ich streite mich ja nicht so gerne. Also, und ich bin lieber so seelsorgerlich und so
nicht,
verkündend
nein.
unterwegs und so. Das mag ich viel eher, begeisternd und so, ja.
Würdest du eher einen Tag lang nur Halleluja sagen dürfen oder ständig nur Amen rufen?
Halleluja, das ist positiver.
Mhm. Ja.
Du?
Ich glaube, ich würde auch Halleluja sagen. Mhm. Den ganzen Tag lang, also ist schon
okay. Ist schon hart, aber arm auch. Lieber in einer vollen Messehalle spontan eine Rede halten oder beherzt bei Regen draußen tanzen. Da habe ich übrigens ChatGPT gefragt, das soll das Kirchentagsmotto mutig, stark, beherzt mit reinnehmen. Und dann macht ChatGPT lieber in einer vollen Messehalle spontan mutig eine Rede halten oder beherzt bei Regen draußen tanzen.
Also bei Regen draußen tanzen. Würde ich sagen.
Definitiv.
Weil ich kann mir ja einen Ort aussuchen, wo nicht so viele Menschen sind. Mhm. Und wenn ich mit Menschen unterwegs bin, und das bin ich meistens auf dem Kirchentag, die so ein bisschen albern sind, dann ist das wiederum cool. Aber in der Messehalle spontan eine Rede halten, so. Ich muss halt immer an Leben des Brian denken. Kennst du diese Szene auf dem Markt, wo die ganzen Prediger stehen und so sagen, das Ende naht oder so?
Aber ganz ehrlich, wir sind jetzt auch im Alter. Du bist ja quasi bei unserer nächsten Folge, die wir zu zweit aufnehmen, schon 40. Um das nochmal zu betonen. Und wir sind jetzt in einem
Du bist
Alter,
ja deutlich älter als ich.
Deutlich. Ich bin dann 41, also nur ein Jahr älter als du. Also immer noch 41. Heute bin ich auch 41. Aber ich glaube, wir kommen in ein Alter, wo im Regentanzen vielleicht auch peinlich wird. Das merke ich an manchen, bei den Kindern, es gibt so Kipppunkte, wo Kipppunkte muss ich gleich in Klimakatastrophe denken, aber das meine ich gar nicht so. Aber wo es so schon, lacht sie mich wieder aus. Also wo es kippt, dass es nicht mehr cool, sondern peinlich ist, wenn ich Dinge tue.
Ja.
Und im Regentanzen könnte schon auf der peinlichen Seite sein. Also wir sind halt keine 18 mehr.
Also ich muss einfach ganz viele Rückfragen stellen. Gibt es Musik? Was für eine Musik ist das? Ist das so ein, wir hüpfen so ein bisschen auf der Stelle rum? Oder ist es irgendwie
Das sind Max und Joy.
Siehst du, darunter kann ich mir nichts vorstellen. Also ich weiß, dass Joy Denalani macht halt R&B-Musik, ne? Und Max Herre ist...
Ja, auch.
Auch R&B. Aber ist das dann eher so ein Slowdance? Weil das wäre ultra peinlich. Oder ist das eher so ein
Du kennst doch ANNA.
Was ist ANNA?
Anna, immer wenn es regnet, muss ich an dich denken.
Kenn ich nicht.
Oh mein Gott, der ist
nicht. Okay, Sarah, zeig mir das später und ihr könnt weiterhin eure Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Mhm. Also, wie warst du früher drauf, als du noch nicht so voll geplantes Programm vom Kirchentag hattest? Würdest du eher spontan gucken, was geht, oder würdest du alles vorher so durchplanen in deiner App?
Ja, ich glaube, ich würde relativ spontan gucken. Ich bin nicht so die Person, die... Also, ich glaube, es gibt vielleicht ein paar Sachen, wo ich dann denken würde, okay, das weiß ich schon vorher und das werde ich mir auf jeden Fall angucken und das nehme ich mir fest vor. Aber ansonsten würde ich relativ spontan gucken.
Okay.
Bist du eher Team Vorplan oder eher Team spontan gucken?
Nee, ich bin eher Team Vorplan, weil ansonsten bin ich so, dann weiß nicht, laufe ich nur von einer Eisdiele zur nächsten vielleicht.
Also
wird ein richtig gutes Wetter, ne?
Ja. Und mindestens ein Eisdielenbesuch wird drin sein, hoffentlich, bei deinem vollen Programm.
Pro Tag. Ist ja auf dem Weg dann eben Eis. Okay, kommen wir zu unserem Thema und Stachel.
Der Stachel der Woche.
Ja, der heutige Stachel, der wurde uns vorgeschlagen von einer Hörerin. Shoutout, du wirst gleich wissen, wer du bist. Und zwar hatte sie uns ein Instagram-Reel von Suraj Mailitafi geschickt, der in Zusammenarbeit mit Brot für die Welt über digitalen Kolonialismus gesprochen hat. Und das fanden wir so spannend. Vielen Dank für diesen Vorschlag, dass wir gesagt haben, da müssen wir eine Folge zu machen.
Wir verlinken euch das Reel auch gerne in den Shownotes. Also Kolonialismus, vielleicht noch mal kurz als kleiner Reminder. Klassischer Kolonialismus bedeutet also die Kontrolle über Ressourcen und Märkte. Das war eine europäische Idee, Gebiete im globalen Süden auszubeuten, zu enteignen und Herrschaft, Kultur und Religion durchzusetzen. Ja, das ist so der klassische Kolonialismus, der ja Auswirkungen bis heute hat.
Und was man heute unter digitalem Kolonialismus versteht, darauf gehen wir gleich noch ein. Aber hier geht es vor allem um Daten, Algorithmen und digitale Infrastruktur.
Es spielen aber auch Klima, Diskriminierung und Ausbeutung von Arbeitskräften eine Rolle. Also damit KI funktioniert, braucht es ja zum Beispiel riesige Rechenzentren, ja. Unmengen an Strom und Rohstoffe, wie zum Beispiel Lithium und Kobalt, die werden gebraucht. Und das kommt oft aus Ländern im globalen Süden, wo es unter harten Bedingungen wirklich auch abgebaut wird, also manchmal sogar von Kindern. Und dieser Energiehunger dieser KI ist halt enorm. Wenn wir zum Beispiel alle Google-Suchen durch Chatbots ersetzen würden, könnte allein Google so viel Strom verbrauchen wie ganz Irland. Das finde ich schon irgendwie krass so. Und es gibt zwar Fortschritte bei der Effizienz von KI, aber paradoxerweise führt mehr Effizienz ja oft auch dazu, dass die Nutzung insgesamt steigt. Mhm. Ich finde, das hat man sehr doll daran gesehen, als ChatGPT jetzt seine Bildbearbeitung oder seine Bildergenerierung optimiert hat und dann kam ja das mit diesen Spielfigürchen und so und also die Effizienz, dass es jetzt bessere Bilder gibt, hat dazu geführt, natürlich haben sich dann auch Leute von ChatGPT ausgedacht und so, dass sie das gespreadet haben in Social Media, aber die Nutzung, die ist ja enorm gestiegen mit diesen ganzen Bildchen und damit eben auch der ganze Energieverbrauch. Shame on me, ich habe auch so ein Bildchen gemacht.
und du hast auch witzige Fragen gestellt, also ChatGPT gebeten, witzige Fragen zum Kirchentag entweder oder zu stellen.
Aber ohne Bilder,
ja genau. Aber ich meine, also KI ist ja auch nicht nur schlecht, es kann ja auch helfen, zum Beispiel auch Umweltprobleme zu lösen. Ich nutze KI oder ChatGPT zum Beispiel auch, um einfach Ideen vorgeschlagen zu bekommen und zu sagen, hey, ich habe folgendes Problem, welche Möglichkeiten gibt es? Und auch bei Umweltproblemen kann das hilfreich sein, zum Beispiel beim Recycling, bei Vorhersage von Extremwettern, bei der Entwicklung neuer, umweltfreundlicher Materialien und überhaupt so Konzepte zum Klimaschutz, die können auch unterstützend von KI mit entwickelt werden. Und gleichzeitig kann KI aber auch dazu beitragen, klimaschädliche Industrien wie die Ölproduktion noch effizienter zu machen. Und nicht zuletzt belastet der Abbau der nötigen Rohstoffe Umwelt und Menschen in den Abbaugebieten, oft im globalen Süden nämlich, massiv.
Und eine Sache, die hattest du recherchiert, nämlich Plattformökonomie.
Ja.
Und da musste ich jetzt vor allem nochmal an meinen Urlaub denken, weil ich jetzt, also ich war ja gerade im Urlaub. Vielleicht haben manche von euch die wunderschönen Bilder meines wunderschönen Urlaubs begeisternd gesehen. Manche haben das fröhlich und wertschätzend aufgenommen, andere wiederum gar nicht.
Mhm.
Lassen wir das, anderes Thema. Das packen wir dann in die Folge zu Andreas und Max und Joy.
Also.
Aber im Urlaub war ich zum Beispiel total begeistert, dass in dem Land, wo ich war, was ich nicht sagen werde, dass dort Uber mittlerweile voll, also ausgebaut war und so. Und Uber ist ja, und da war ich erst wieder total begeistert, auch in Südafrika, in Kapstadt ist es auch so, dass es ist weltweit total gestiegen und in vielen Ländern ist Uber halt einfach auch das sicherste Fortbewegungsmittel mittlerweile. Mhm. Und da habe ich mich jetzt im Urlaub auch total drüber gefreut, dass es halt, ja, dass Uber so da ausgebaut ist und so. Und dann schickst du mir was über Plattformökonomie.
Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich so bei diesen ganzen Sachen, die wir jetzt heute besprechen. Ne? Wir nutzen das ja auch tagtäglich. Mhm. Wir nutzen alle möglichen Plattformen. Und wir wissen in der Regel auch, dass das Schattenseiten hat, dass es hilft. Aber eben, dass gerade so diese Monopole, die da entstanden sind, problematisch sind. Also Plattformökonomie, das ist etwas, ein Begriff, den ich neu gelernt habe, aber das bezeichnet ein Wirtschaftsmodell, bei dem digitale Plattformen die zentrale Rollenspiele. Also Plattform, digitale Plattform. Also sie bringen Anbieter und Nachfragende zusammen, ohne selbst klassische Produkte herzustellen. Also klassische Beispiele sind Amazon, Uber, Airbnb, Google, Facebook, also Plattformen, wo Menschen zusammenkommen und zum Beispiel Produkte austauschen oder eben soziale Medien und so weiter, das sind Plattformen. Und dieses ganze Wirtschaftsmodell nennt man Plattformökonomie oder auch Plattformkapitalismus.
Genau, und wesentliche Merkmale der Plattformökonomie sind halt, ne, sie sind die Vermittlerrolle. Also die Plattform stellt die Infrastruktur bereit, kontrolliert die Regeln und verdient an Transaktionen natürlich immer mit, ne? Also hat auch so ein Uber-Fahrer, der dann gesagt hat, wollen wir das so machen? Und bei Uber, weil dann verdient die Plattform halt nichts. Aber dann ist es auch wieder nicht so sicher. Also es hat schon auch ein Für und Wider. Naja, und der Netzwerkeffekt, also je mehr NutzerInnen, desto wertvoller die Plattform. Das habe ich ja zum Urlaub mit Uber auch gemerkt. Mhm. Aber das führt natürlich auch zu Monopoltendenzen. Und ganz enorm die Datensammlung. Ja. Plattformen sammeln riesige Mengen an Nutzerdaten und nutzen sie für gezielte Werbung, Produktoptimierung. Also diese Daten sind eigentlich quasi in Anführungsstrichen das neue Öl und werden gesammelt, verarbeitet, weiterverkauft. Das ist uns jetzt allen nicht so neu. Ne?
Mhm.
Shoutout an alle, die eine Payback-Karte haben.
Ja, es ist halt dieser alte Spruch, ne? Also wenn das Produkt kostenlos ist, bist du das Produkt. Und ja, ein weiteres wesentliches Merkmal dieser Plattformökonomie sind eben die Arbeitsverhältnisse. Ne? Also oft entstehen prekäre Jobs, zum Beispiel bei Uber-FahrerInnen und eben Content-ModeratorInnen, bei denen die Plattform die Verantwortung für Arbeitsrechte umgeht. Und da wollen wir halt besonders drauf eingehen heute. Wer sind die Menschen, die das Ganze sozusagen ermöglichen, diese digitalen Plattformen?
Ich habe ein sehr interessantes Buch gelesen von Sarah Weber. Das heißt, das kann noch jemand anderes machen, wie KI uns alle sinnvoller arbeiten lässt. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, das Buch. Und sie schreibt halt eben auch darüber, dass bei der Entwicklung der KI eben selbst natürlich auch Menschen im Einsatz sind, meist im globalen Süden. Und die sortieren und bereinigen die Daten, ja, mit denen KI-Modelle wie ChatGPT zum Beispiel trainiert werden. Das bedeutet, sie lesen und labeln Millionen von Texten und Bildern, darunter oft auch verstörende Inhalte wie Gewalt oder Missbrauch. Und das für einen enorm niedrigen Stundenlohn, also manchmal nur $1 bis $2. Und diese Arbeit, die bleibt für uns NutzerInnen natürlich meist unsichtbar, wird aber als Ghost Work bezeichnet, also Geisterarbeit, ohne die KI nicht funktionieren würde.
Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel Kibera in Nairobi. Da gibt es mehrere Unternehmen, wo Mitarbeitende, unter anderem von Meta zum Beispiel, diese Content-Moderation machen, also dieses Material sichten und dann eben taggen, entfernen und so weiter und so fort. Und die sind halt jeden Tag extrem verstörenden Bildern ausgesetzt. Gewaltdarstellungen, Bilder sexuellem Missbrauch und so weiter und so fort, die uns dann sozusagen nicht gezeigt werden, weil es Menschen gibt, die das für uns quasi entfernen. Und es gab, ich habe einen Artikel gelesen, der im Guardian, also in der Zeitung The Guardian stand, wie Mitarbeiterinnen von einem Unternehmen, also so eine Tochterfirma quasi von Meta, Facebook verklagt haben, weil sie für diese extrem emotional belastende Arbeit, die sie machen müssen, erstens sehr schlecht bezahlt werden, zweitens sich nicht organisieren dürfen, also Gewerkschaftsbildung wird nicht gern gesehen. Es gab zum Beispiel einen früheren Mitarbeiter, der geklagt hatte, und den bestehenden Mitarbeitern wurde zu verstehen gegeben, wenn sie sich in irgendeiner Weise mit diesem ehemaligen Mitarbeiter assoziieren, dann droht die Entlassung. Es gab dann auch Massenentlassungen, als dann die ersten Mitarbeiter anfingen, sich darüber zu beschweren, dass die Arbeitsverhältnisse so schlecht sind, dass es keine Betreuung zum Beispiel von psychiatrischen Fachleuten gegeben hat und so weiter. Das sind zum Teil extrem junge Leute, die zum Beispiel selber noch gar keine sexuellen Erfahrungen haben und dann diese extrem sexualisierten Gewaltdarstellungen sehen müssen und das dann auch eine Auswirkung hatte auf ihr Privatleben. Der Artikel, den verlinken wir euch auch, der heißt PTSD, Depression and Anxiety, Why Former Facebook Moderators in Kenya Are Taking Legal Action. Also die sind vor Gericht gegangen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man sich auch in irgendeiner Weise organisiert. Und das ist eben extrem schwierig, wenn man in Arbeitsbedingungen unterwegs ist, wo extrem lange Arbeitszeiten, extrem krasse Überwachung, das hört man ja zum Beispiel auch aus Amazon-Lagerhäusern, dass da Leute sind, die wirklich genau gucken, wie lange bist du auf Toilette, hast du deine Targets erreicht und dann selber auch massiv unter Druck stehen, diese Tagesziele zum Beispiel zu erreichen und eben diese Überwachung und die extrem belastende Natur der Arbeit finden vor allem in Unternehmen, Tochterunternehmen im globalen Süden statt. Und es gibt natürlich eine enorme Marktkonzentration. Also wenige große Player dominieren ganze Branchen. Also Google bei Suchmaschinen, Amazon im Onlinehandel zum Beispiel. Mhm.
Es gibt aber auch positive Beispiele, auch im globalen Süden gibt es positive Beispiele, also das indische Startup zum Beispiel Kaya etwa, das zahlt faire Löhne und beteiligt die Menschen an den Erlösen und Ziel ist, dass auch unterrepräsentierte Sprachen in KI zum Beispiel vorkommen und die Communities vor Ort stärken und profitieren dann davon. Und solche Modelle zeigen, dass es auch anders geht, aber sie sind bislang eben auch nur die Ausnahme. Ja. Ne?
Das ist halt das, ne, wenn man denkt an Suchmaschinen und dann kommt einem, ne, das Wort Google ist sogar schon so im Sprachgebrauch übergegangen, dass man sagt, ich google das jetzt mal.
Das ist wie bei Windeln Pampers.
Ja, oder bei Taschentüchern Tempo. Wir haben auch, können wir euch auch verlinken, ich habe einen Artikel von Brot für die Welt, also das Reel auch von aus, da ging es auch ein bisschen darum, wie ungleich verteilt auch die Profite, die Gewinne sind, also die digitale Marktmacht des Nordens, die Marktanteile der Plattformökonomie, davon fallen 70% auf 7 Konzerne, die alle in den USA und in China sind. Und weitere 20% auf mittelgroße Plattformen, die ebenfalls in den USA und China sind. Und 90% der Profite fließen in diese zwei Länder. Und die übrigen 194 Staaten teilen sich 10% der Profite. Und in Afrika, Afrika bekommt nur 1,3%, ganz Afrika.
Aber Europa ist da auch nicht bei, ne? Das fand ich schon auch krass.
Ja, das sind wirklich, also die Konzerne sind Amazon, Apple, Google, Meta oder Facebook, Microsoft, Alibaba und Tencent. Also die letzten beiden sind China und die anderen sind alle USA. Und das ist natürlich problematisch, diese Konzentration, weil klar, ungleiche Gewinnverteilung, aber auch, da werden auch Abhängigkeiten geschaffen.
Was ich auch nochmal ein spannendes Thema finde, ist auch Diskriminierung bei KI.
Total.
Also das ist ja auch nochmal ein weiteres großes Problem, Diskriminierung bei KI oder durch KI, denn KI-Modelle lernen ja aus Daten. Und wenn diese Daten einseitig und diskriminierend sind, übernimmt die KI diese Vorurteile dann. Ja, also das kann dazu führen, dass Bildgeneratoren vor allem weiße Männer als Chefs zum Beispiel zeigen. Also wenn du nur sagst, so, bilde mir mal einen Chef ab. Oder Gesichtserkennung, Menschen mit dunkler Haut schlechter erkennen zum Beispiel. Und ein sehr konkretes Beispiel dafür, dass Menschen mit dunklerer Haut schlechter erkannt werden, ist der Fall von Pa Idrissa Manjang, einem Fahrer für den Essenslieferdienst von Uber Eats. Mhm. Also, oder Uber Eats würde man da wahrscheinlich sagen.
Man sagt schon Uber.
Sagt man das?
Man sagt nicht Uber, nee.
Nein? Ja, guck mal, Uber. Zum Glück habe ich hier eine Uber. Native Speakerin. Und jedenfalls in England er ist schwarz und er war in England, hat er Essen ausgeliefert für Uber. Und er musste regelmäßig dann Selfies in diese Uber-App hochladen, um seinen Account zu verifizieren. Und die Gesichtserkennung dahinter basierte auf Microsoft-Technologie. Und 2021 wurde ihm plötzlich mitgeteilt, dass sein Account nach, in Anführungsstrichen, sorgfältiger Prüfung dauerhaft entfernt wurde. Also die KI, die hat ihn zu oft nicht korrekt erkannt. Und das führte dazu, dass er letztendlich als schwarze Person seinen Job verloren hat. Und das finde ich total krass, weil für ihn bedeutete das, er wurde durch einen technischen Fehler der KI quasi arbeitslos. Also es geht nicht nur darum irgendwie, dass man mal nicht erkannt wird oder dass irgendwie, was weiß ich was, ne? Sondern
so wie ich, wenn ich ungeschminkt im Bett liege.
Und dein Handy dich nicht mehr kennt, oder was?
Ich muss nur den Code eingeben, weil mein Handy nicht glaubt, dass ich das bin.
Das Licht am Licht dann im Dunkeln.
Ja, total.
Also, ne, und er klagte halt sogar dann auch gegen Uber. Also er hat auch geklagt und bekam dann auch eine Entschädigung. Aber der Fall, der zeigt sehr deutlich, wie Diskriminierung durch KI im Alltag echte Nachteile dann hat. Gerade für ohnehin benachteiligte Gruppen. Und das fand ich schon echt ein krasses Beispiel, was eben auch in dem Buch von Sarah Weber zur Sprache kommt. Und das hat mich schon echt, wo ich dachte, so wow, krass. Also diese Auswirkung finde ich schon, ja.
Ja, und woran liegt das, ne? Also das Problem steckt ja schon im System. Wer arbeitet an der Entwicklung von KI? Meistens sind es weiße, männliche Experten oder das ist zumindest der Standard, der erhoben wird. Ne? Also Frauen, People of Color, Menschen mit Behinderung sind unterrepräsentiert und das spiegelt sich halt in diesen Systemen wieder. Also viele KI-Modelle werden mit Daten aus Nordamerika und Europa trainiert. Also westlich geprägte Bilder, Sprachen, Alltagssituationen werden da sozusagen als Standard eingegeben. Und Kulturen, Kontexte, Sprachen des globalen Südens werden unterrepräsentiert oder falsch interpretiert. Ein ganz prominentes Beispiel, weißt du noch, das war damals so ein Skandal, da wurde bei Google Images, wenn du das Wort Doctor oder Surgeon eingegeben hast, kam nur, die Ergebnisse waren fast ausschließlich weiße männliche Ärzte. Und mittlerweile ist das, glaube ich, ein bisschen besser, also auch so Midjourney und so, da wird ein bisschen mehr drauf geachtet, aber es war halt anfangs so und ich glaube nur, weil es immer wieder diese Rückmeldung auch gab, dass nur bestimmte Personengruppen immer sozusagen, wenn es um Berufe zum Beispiel mit hohem Status werden halt nur solche Menschen gezeigt. Und wenn dann aber andere Berufe, die gesellschaftlich nicht so einen hohen Status haben, werden dann eher POC oder Frauen gezeigt. Und das ist halt so, also KI versteht in Anführungsstrichen die Welt ja so, wie die EntwicklerInnen es vorgeben. Also oft basierend auf westlichen Vorstellungen von Schönheit, Intelligenz, Kriminalität, Wohlstand und so weiter. Und KI denkt ja nicht, ne? Also es ist ja, man sagt künstliche Intelligenz, aber es ist ja nicht etwas, was denken kann, sondern es wird ja nur abgeleitet aus dem, was eingegeben wurde, also aus dem Input, ne? Also aus dem, was KI gelernt hat. Und wenn die Trainingsdaten, die verwendet werden, um KI zu trainieren, aus einer rassistischen, sexistischen, kolonialen Welt kommen, dann reproduziert KI nämlich genau diese Verzerrungen auch.
Und das besonders perfide daran finde ich ja, dass trotz dieser Verzerrung KI häufig als, das ist so ein bisschen wie Wissenschaft, ne?
Ja.
Als objektiv, als neutral, als, also, ne, als genau. Ob man das System von außerhalb jetzt.
Ist ja eine Maschine, die kann ja gar nicht voreingenommen sein.
Genau, ja. Also so wird es ja unterbewusst dann doch auch wahrgenommen, für manche auch bewusst, ne? Also bei Wissenschaft finde ich, ist es ja ähnlich. Und am KI-Recruiting von Amazon zeigt sich aber, dass KI nur so neutral ist wie die Daten und die Menschen, die sie gestalten. Mhm. Also da wird das, was du gerade gesagt hast, nochmal besonders deutlich. Und zwar, Amazon wollte mit Hilfe von KI zum Beispiel Bewerbungen automatisch vorsortieren und die besten KandidatInnen für offene Stellen dann herausfiltern daraus. Ja, und dafür wurde die KI mit alten Bewerbungsdaten aus den vergangenen 10 Jahren trainiert, damit die KI jetzt auch weiß, wie sie sortieren soll. Das Problem dabei war nur, dass in diesen Daten waren Männer deutlich überrepräsentiert, weil es war ja von den vergangenen 10 Jahren und in der Vergangenheit wurden halt vor allem Männer eingestellt. Und die KI hat daraus gelernt, also in Anführungsstrichen gelernt, dass männliche Bewerber offenbar bevorzugt werden und hat Bewerbungen von Frauen systematisch schlechter bewertet, allein weil sie Frauen waren. Und da reichten schon solche Begriffe wie Frauenschachclub oder Abschlüsse von Frauenhochschulen führten dazu, dass die Bewerbungen einfach abgewertet wurden. Und KI-Systeme können halt, das zeigt sich, finde ich, daran nochmal ganz, ganz deutlich, bestehende Ungleichheiten eben nochmal verstärken. Ja, und das passiert jetzt bei diesen Bewerbungen. Mhm. Aber das passiert genauso bei Kreditvergaben, bei anderen Jobbewerbungen in anderen Unternehmen oder aber auch, und das finde ich ganz krass, auch bei der Polizeiarbeit oder sogar bei Gerichtsurteilen. Ja, also auch alles so Institutionen, die wir als so neutral und objektiv und so wahrnehmen. Und wer einmal benachteiligt ist, der bleibt es in diesem System oder es wird eben noch mal mehr verstärkt durch die KI. Mhm.
Ja, und was heißt das jetzt für uns? Ne? Also ich meine, klar, man kann sozusagen den Stecker ziehen und sagen so, ich lebe ab jetzt in einer Höhle und bin offline. Aber wir leben ja in dieser Welt, in der wir mit dem Internet, also ich halte die Internet nach wie vor für eine der besten Erfindungen der Menschheit. Ich nutze das Internet, ich nutze KI und ich nutze all diese digitalen Plattformen ja auch. Ich meine, wir sind beide auf Instagram aktiv und so weiter. Also das ist, unser Alltag ist ja extrem beeinflusst auch darin und es erleichtert ja auch vieles, unsere Arbeit, unseren Alltag und so weiter und so fort. Aber ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, was dahinter steckt, also zu verstehen, wie digitale Kolonialstrukturen funktionieren, wer profitiert, wer zahlt den Preis dafür und das auch kritisch zu hinterfragen, also welche Plattformen nutzen wir, woher bekommen wir unsere Inhalte? Wo lesen wir unsere Nachrichten? Was beeinflusst auch unsere Meinungsbildung und unser Weltbild, unsere Werte? Und wo kommen die Produkte her, die wir konsumieren? Es gibt zum Beispiel auch Open-Source-Projekte oder gemeinwohlorientierte Technologien, die man nutzen und unterstützen kann. Also beispielsweise Nextcloud statt Google Drive oder Ecosia statt Google Signal statt WhatsApp, wo halt eben keine Daten gesammelt und kommerzialisiert werden und was trotzdem auch sicher und verschlüsselt ist und so. Und man kann natürlich auch Druck machen, politischen Druck auf GesetzgeberInnen und Institutionen, also für mehr Datenschutz, für faire Wettbewerbsbedingungen, also gegen diese Monopolbildung, von der wir vorhin gesprochen haben und auch für mehr, dass diese Unternehmen auch mehr Verantwortung übernehmen müssen für die Produkte, weil letzten Endes, auch wenn sie nicht ein Produkt ist, ist es ja trotzdem ein Produkt, mit dem sie Profit machen.
Und letztendlich braucht ja auch KI, also für eine gerechtere KI brauchen wir auch mehr Vielfalt und Inklusion. Also das heißt, nicht nur bei den Daten, sondern auch bei den Menschen, die KI dann auch entwickeln und einsetzen. Ja, also die sagen, wo es lang geht, die Wege auch und die Weichen legen dafür, die müssen eigentlich vielfältiger aufgestellt sein in einer multidiversen Welt, in der wir leben. Und dann kann man eben auch Arbeitskämpfe und Organisationen unterstützen, die sich für bessere Arbeitsbedingungen in der digitalen Wirtschaft einsetzen, auch gerade international. Mhm. Also wir sind ja eben über Brot für die Welt jetzt auf das Thema auch gekommen. Auch die kann man in ihrer Kampagne da unterstützen, aber auch Amnesty Tech oder Fair Work Initiative. Also da, das verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes auf jeden Fall, dass ihr da auch, euch da auch, wenn ihr euch da irgendwie, wenn ihr da Möglichkeiten habt, dass ihr auch die Arbeit unterstützen könnt.
Gut, ja, soweit zu dem Thema. Kommen wir mal zum Herz, ne?
Etwas fürs Herz.
Ja, ich habe ein Herz mitgebracht und zwar habe ich ja schon viel erzählt aus dem Buch von Sarah Weber, das kann doch jemand anderes machen, wie KI uns alle sinnvoller arbeiten lässt. Da denkt man ja erstmal gar nicht so beim Titel, dass das jetzt irgendwie auch um Diskriminierung geht, sondern ich dachte, okay, geht um KI und so. Und
wie man das nutzen kann. Ich meine, wir haben zum Beispiel auch mal diese Schulung gemacht, ne, wie wir KI für unsere Arbeit nutzen können.
Und da waren wir total begeistert.
Ja.
Und da kam auch wenig Kritisches, glaube ich. Zumindest haben wir uns nicht so richtig viel Gedanken darüber gemacht. Und deswegen habe ich zuerst auch gedacht, ich habe das Buch hier auf der Frankfurter Buchmesse das erste Mal gesehen und dachte so, ja, interessant. Das war nämlich kurz nach unserem Workshop, den wir da gemacht haben. Und dann dachte ich, ja, interessant, aber ist jetzt irgendwie nicht so. Und dann habe ich gesehen, dass Sarah Weber auf Instagram gemeinsam mit Alice Hasters unterwegs war und habe gesehen, dass sie auch schwarze Deutsche ist und auch zum Thema Diskriminierung und Antirassismus und so arbeitet. Und dann bin ich nochmal auf dieses Buch wieder gestoßen und dachte, ach, das ist ja eine interessante Perspektive und habe es dann gelesen und bin eben dann darauf gekommen, dass eben auch darin über diese Themen auch gesprochen wird. Und in diesem Buch, das fängt vorne an mit einem Zitat von unser aller geliebten James Baldwin. Also James Baldwin, afroamerikanischer, queerer Autor, leider schon verstorben, aber viele tolle Bücher geschrieben. Und das Buch über KI startet halt mit einem Zitat von ihm und das habe ich als Herz mitgebracht. James Baldwin sagte mal oder schrieb mal, nicht alles, mit dem wir konfrontiert werden, kann geändert werden. Aber nichts kann geändert werden, wenn es nicht konfrontiert wird.
Ja, ich finde, das fasst noch mal total gut zusammen auch, worum es uns hier geht. Ne? Also es geht nicht darum, irgendwelche Technologien zu verteufeln oder sich dem zu entsagen oder abzulehnen, sondern einfach zu sich bewusst zu sein, was dahinter alles steckt und was auch diesen Komfort, den wir erleben, was dazu nötig ist, um den zu bekommen und ja, einfach ein bisschen mehr zu hinterfragen, ein bisschen bewusster auch diese Technologien zu nutzen und diese ganzen Zusammenhänge auch zu verstehen. Und ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns auf diejenigen von euch, die wir auf dem Kirchentag treffen werden und wir hören gerne von euch. Kontaktiert uns gerne, wenn ihr Rückmeldungen habt. Wie gesagt, diese Folge oder dieses Thema war ja auch ein Vorschlag von einer Hörerin. Also wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Themenwünsche habt und so weiter, schreibt uns gerne, sprecht uns gerne an.
Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.